Na, du Tante.
Na, du Onkel.
Heute sieht es sehr romantisch aus.
Ja, wir sitzen vor einem Kaminfeuer. Es schneit und mein Blick
Geht zum
geht an
Alkohol.
die Wand. Zuerst zum Alkohol, zum Whisky-Lager.
Zum.
Und mein Blick geht auf das Bild eines Stiers aus Südafrika.
Nun denn, heute wollen wir über weniger romantische Dinge, sondern über knallhartes Geldbusiness sprechen.
Etwas, das jeden betrifft, zumindest jeden, der arbeitet oder angestellt ist, Gehaltsverhandlungen.
Dein Lieblingsthema.
Ja, das ist wirklich mein Lieblingsthema.
Wann hast du denn das letzte Mal dein Gehalt verhandelt? Stille.
Vor 2 Monaten?
Vor 2 Monaten, okay.
Oder 3 Monaten?
Mit wem?
Mit einem Kunden?
Okay, da ging es aber, glaube ich, eher um ein Honorar als um ein Gehalt, oder?
Ja, aber das ist ja ungefähr das Gleiche, oder nicht?
Es ist ähnlich, aber das Gleiche ist es nicht. Also, zumindest aus der Erfahrung gesprochen, die ich habe, ist Gehaltsverhandlungen doch noch ein bisschen was Sensibleres.
Gut, dann ist ja schon mal das erste Thema. Gut, Gehalt verhandelt man ja natürlich für eine längere Zeit und für das ganze Jahr. Bei Kunden verhandelt man meistens nur 4 Monate.
Also, optimale Vorbereitung für eine Gehaltsverhandlung.
Gut, ich würde sagen, wenn ich jetzt aus meiner sehr unerfahrenen oder nur sehr wenig erfahrenen Welt sprechen würde, wenn ich eine Gehaltsverhandlung hätte und mein Jahresgehalt verhandeln würde, würde ich zuerst nochmal meine eigenen Erfolge durchgehen, was ich dem Unternehmen bieten kann, wieso ich die richtige Person für das Unternehmen bin. Und wenn ich schon in dem Unternehmen gearbeitet habe, dann vor allem die Dinge ansprechen, die ich im Unternehmen gemacht habe. Also wenn ich jetzt irgendwelche Kunden habe, wie bin ich mit denen umgegangen, wie bin ich mit meinem Budget umgegangen, was habe ich so umgesetzt, das würde ich auf jeden Fall mir aufschreiben und so mitnehmen.
Okay, also du gehst her und nimmst dein Leistungsportfolio, gleichzeitig deine Erfolgsgeschichte.
Davor würde ich persönlich erstmal eine 5- bis 10-minütige Meditation machen.
Okay.
Dann 2 Minuten im Chefstand stehen.
Okay.
Weißt du, was der Chefstand ist?
Nee,
Das ist,
das
wenn
will
man
ich.
sich ganz aufrecht hinstellt und seine beiden Arme an die Hüften packt und die Brust raus und quasi sich auch gerne im Spiegel anschaut dabei und sagt, wie toll man eigentlich ist.
Ich bin begeistert, okay. Und dann?
Und wie die Gen Z so sagt, einfach manifestieren davor noch.
Darf ich noch kurz erfahren, was die Gen Z ist?
Gen Z ist, glaube ich, die Generation ab 96.
Ah, sie. Gut. Wieder was gelernt. Gen Z klingt fast wie so
Bis.
aus so einem asiatischen Kampffilm, aber gut.
Ja.
Gut. Schön. Das ist sehr weiblich, was du gerade beschrieben hast.
Aha.
Typisch, ne? So, was macht ein typisches Männchen möglicherweise?
Also, ich würde sagen, das typische, stereotypische Männchen würde sich zunächst sowieso schon ziemlich geil fühlen.
Okay, und?
Mehr mit seinen Abschlüssen hantieren.
Sonst noch was?
Nee, sag mir gerne, was du meinst.
Okay, also meine erste Empfehlung an dich ist, lies den Geschäftsbericht des Unternehmens.
Ja, wenn ich nicht im Unternehmen bin, also wenn ich im
Den
Unternehmen
kannst
bin,
du
mache ich das
immer
ja trotzdem,
lesen,
oder?
den
Mache ich das
kannst
ja
du immer
sowieso.
lesen, denn ich gehe jetzt mal, ich unterstelle jetzt mal, dass es sich um ein halbwegs seriöses Unternehmen handelt. Du weißt zum Beispiel, dass alle GmbHs ihren Jahresabschluss veröffentlichen müssen.
Ja.
Wo findest du den?
Im Bundesanzeiger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es folgen 4 Minuten, in denen ein Hund unsere Tonqualität ein bisschen zerstört hat. Ich bitte um Verzeihung.
Da findest du die Abschlüsse von den GmbH. Und warum ist das für dich relevant? Ganz einfach, wenn du siehst, was das Unternehmen für einen Jahresumsatz macht und du siehst, was das Unternehmen für einen Gewinn macht, dann kannst du dir einigermaßen ausrechnen, ob es meinetwegen eine leicht utopische Forderung deinerseits wäre, dass du ein Jahresgehalt von 120.000 Euro haben möchtest, wenn die Firma im letzten Jahr einen Verlust von 120.000 Euro gemacht hat. Deswegen von der perspektivisch gesprochen oftmals eher männlichen Herangehensweise habe ich oft festgestellt, dass du dich viel weniger mit den Zahlen des Unternehmens beschäftigst und daraus ableitest, was dir das Unternehmen eigentlich zahlen kann, sondern du kommst nahezu streberhaft mit deiner tollen Performance um die Ecke. Ich war nicht ganz toll und dementsprechend bin ich doch was wert.
Gut, ich würde tatsächlich auch, wenn ich das Unternehmen nicht kennen würde, schauen, was die so... Ich meine, ich würde es schon machen, wenn ich mich bewerbe, aber ich würde tatsächlich auch schauen, was die so machen. Ich habe in meiner Vorbereitung auf die Gehaltsverhandlungen bin ich schon davon ausgegangen, dass ich in einem sehr gut entwickelten Konzern oder ähnliches mich bewerbe und nicht in einem Familienunternehmen. Aber natürlich ist es besser, wenn man die genauen Zahlen auch mit auf seinen Zettel packt.
Also ich korrigiere das dahingehend nochmal oder ich verschärfe das dahingehend nicht auch, sondern auf jeden Fall. Das ist das Erste. Also, du weißt, das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von X und hat möglicherweise einen Gewinn von Y. Mhm. Du kennst doch das geheimnisvolle Wort EBITDA. It's always good to know. So, das Zweite ist, find heraus, was der CEO, was der Chef von dem Laden verdient. Kann man auch in Geschäftsberichten übrigens nachlesen, steht da drin. Denn von dort ausgehend kannst du quasi runterclustern, um zu sehen, in welcher Kategorie du dich möglicherweise befindest. Und dann siehst du plötzlich, in welcher Gehaltsgrößenordnung du dich etwa bewegst. Mhm. Also wenn du so willst, es herrscht eine viel größere Transparenz bezüglich der Gehaltsstrukturen in einem Unternehmen, als es dir im ersten Moment möglicherweise vorkommt. Mhm. Das nächste ist, aus dem herausschließend verstehe, wie Gehalt eigentlich von einem Unternehmen heraus gedacht wird. Die sagen sich ja nicht, Mensch, da kommt die Valeria und dann paar normale über den Daumen, die ist so und so viel wert und das bieten wir ihr an und du kommst umgekehrt mit einer Forderung um die Ecke und dann trifft man sich offensichtlich, sondern dahinter steckt ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Planung.
Eine Leistung.
Eine Planung erstmal, eine Gehaltsplanung. Jedes Unternehmen, Gehälter, Gehaltsplanung. Ja. Budgetiert übrigens auch idealerweise Steigerungen mit rein, auf Inflationsbasis oder nicht, weil die meisten Menschen, wenn das Jahr um ist, zumindest kurz davon träumen, dass sie eine Gehaltserhöhung bekommen.
Und genau das möchten wir heute besprechen.
Wie man eine Gehaltserhöhung bekommt?
Ja, das möchte ich auch hinzufügen, weil... Erstes Ende des Jahres. Vielleicht, wenn ihr es dieses Jahr noch nicht geschafft habt, vielleicht schafft ihr es nächstes Jahr. Und Wolfram kann euch sicherlich ein paar sehr wertvolle Tipps mitgeben.
So.
Aber zuerst behandeln wir das Einstiegsgehalt, das wir bei der Firma haben.
Richtig. Was ist der größte Gimmick, den viele bringen bei der imaginären Frage, wie viel wollen sie denn verdienen?
Zu wenig ansetzen.
Richtig. Und woher weiß ich, dass es zu wenig ist?
Indem ich den Schritten gefolgt bin, die du gerade genannt hast.
Oder es eben versäumt habe. Bei Verhandlungen ist es aber auch oft so, dass es eine beliebte Formulierung gibt, die da lautet, ich möchte gerne zwischen 4.000 und 5.000 Euro verdienen. Schon mal gehört?
Ich möchte gerne. Zwischen 4 und 5.000. Aber das ist ja Monatsgehalt, oder?
Richtig, genau. Die meisten Menschen verhandeln ja am Einstieg in ihre Berufskarriere ein Monatsgehalt und ein Jahresgehalt.
Erster Fehler.
Ich weiß nicht, also man kann das so definieren, aber viele Unternehmen definieren das auch so. Dennoch, was ist falsch an diesem Satz zwischen 4.000 und 5.000 Euro?
Ja, an dem Satz ist schon falsch, dass der nicht konkret ist, weil 4.000 bis 5.000 Euro ist 5.000 Euro. Wenn ich jetzt zum Jahrmarkt gehe oder zum Weihnachtsmarkt und ich sage, ich habe 5 Euro, wie viel Gramm gebrannte Mandeln kriege ich dafür und mir sagt die Verkäuferin, ja 400 bis 500 Gramm, dann nehme ich natürlich 500 Gramm. Und genauso genau. Gibt das Unternehmen dann 4.000 Euro.
Ja, von wegen, das Unternehmen gibt dir keine 4.000. Was gibt dir das Unternehmen in der Verhandlung? 3.700. Du ahnst nicht, wie oft ich schon solche Gespräche geführt habe. Du musst immer schmunzeln. Mhm. Warum? Weil über Gehaltsverhandlungen als solches zu sprechen ist vielen, insbesondere jungen Menschen, nahezu unangenehm. Was viel angenehmer ist, ist, machen Sie mir doch ein Angebot. Dann mache ich dir ein Angebot, nämlich 3.700 Euro. Mhm. Und du gehst mit mehr oder weniger freudestrahlenden Juhu nach Hause. Mhm. Akzeptierst aber die 3.700 Euro.
Ich? Nö.
Du? Hat's alles schon gegeben. Du siehst, im Gefühl war drin zwischen 4.000 und 5.000, eigentlich lieber 5.000. Und dann bietet mir der Depp 3.700 an. Was mache ich jetzt?
Also ich würde da mit 6.000 einfach direkt reingehen.
Okay, wunderbar. Du gehst gleich mit 6.000 rein.
Ja.
Fein. Und dann sagst du dir, wenn du 5.000 kriegst, dann
passt. Yeah,
passt schon. Sehr schön. Insofern mach das genauso.
Jetzt? Aber manche, ich kenne viele Leute, die davor extrem Angst haben.
Ja, du hast ja auch die meditative Phase vor den Gehaltsverhandlungen auch schon angesprochen. Sollte vielleicht dazu gehören, dass man sich in der Tat irgendwie mental darauf einstellt.
Wie macht man sich, außer jetzt eine 10-minütige Meditation davor zu machen, generell für bereit für sowas? Diese Meditation bringt ja nichts, wenn du generell ein Mensch bist, der Angst vor solchen Gesprächen hat oder der immer denkt, ja gut, dann gebe ich halt nach und so weiter und so fort. Und ich
also in Unternehmen heißt sowas gerne auch Salary Review. Mhm. Oh, also man schaut sich das jetzt mal an. Und wie bereitet man sich auf sowas am besten eben vor, indem man einerseits diese Benchmark sich mal anguckt, wie viel verdient dieses Unternehmen, wie groß ist dieses Unternehmen, was verdienen die absoluten Top-Leute dort, wie kann ich das runterclustern? Und dann, ich habe das eben so im Nebensatz erwähnt, gibt es die Unternehmen aller Art, die natürlich eine Gehaltsplanung haben und dann wiederum in ihren Strukturen, wir haben es ja mit Hierarchien auch immer wieder, dass hinter einer Hierarchiestufe, manche Unternehmen nennen das Bänder, dass du dich in einem Cluster befindest. Mhm. So ähnlich, wie du das vielleicht auch von Dienstgraden, von Behörden oder von der Bundeswehr kennst.
Gut, aber wenn es Tarifverträge sind, dann verhandelt man die ja eh nicht.
Richtig, wir reden jetzt hier nicht von Tarifbezogenen, weil das macht ja die Gewerkschaft, wenn du so willst, für dich. Sondern und wir reden auch nicht jetzt davon, dass du immer im Beamtenwesen eben nichts verhandeln musst, weil es ist festgelegt worden. Da weißt du ganz genau, was du kriegst.
Sondern also
wir
reden jetzt an alle Beamte, dieser Podcast ist sowieso nicht für euch.
Ja, ein wenig vielleicht dann doch schon, weil ab einem gewissen Punkt beginnen dann durchaus sogenannte außertarifliche Leistungen. Und wenn man jetzt Gehaltsverhandlungen betrachtet, dann wird es ja dann spannend oder noch spannender, wenn du mal in das hineingehst, was du gerade beschrieben hast, denn als ein Jahresgehalt. Mhm. Bei dem Monatsgehalt kommt ja bei Unternehmen dazu, dass manche gerne ein 13. und ein 14. zahlen. Das gibt's ja.
Ja, das kann doch auch im Jahresgehalt inbegriffen sein.
Du kannst dir das gerne 13 oder 14 Mal auszahlen lassen, wenn du möchtest. Aber eigentlich ist ein Jahresgehalt so, dass du halt jeden Monat ein Zwölftel dieses Jahresgehaltes bekommst. Also auf gut Deutsch, das klassische Weihnachtsgeld gibt es in dem Sinne nicht, weil es dir anteilig, wenn du so willst, die ganze Zeit ausbezahlt. Es sei denn, du bestehst da drauf oder wenn du es gerne so möchtest, dass du ein 13, aber es ändert an der absoluten Summe nichts.
Also nochmal ein Gehalt drauflegen, ein Monatsgehalt.
Ja, das kannst du dann tun, wenn du anfängst, ein Jahresgehalt zu verhandeln. Also praktisches Beispiel, nehmen wir an, du verhandelst ein Jahresgehalt von 120.000 Euro.
Ja.
Da wärst du zufrieden?
Momentan ja.
Wie großzügig?
Also zufrieden wäre ich momentan schon.
Ja, ich sage ja, wie großzügig. Das bedeutet, du bekommst 10.000 Euro im Monat brutto ausbezahlt. Es sei denn, du möchtest es gerne 13 Mal ausbezahlt bekommen, dann ist es halt im Monat weniger als 10.000, sodass es sich insgesamt wieder auf die 120.000 einschränkt. Wenn du dir aber jetzt mal in Geschäftsberichten, insbesondere von großen Unternehmen, anschaust, was so ein CEO verdient, dann ist dieses Gehalt ja nur eine Komponente. Mhm. Welche Komponenten kennst du noch?
Boni.
Boni, die berühmt-berüchtigten Bonis.
Boni.
Hurra!
Boni sind wie Bonbons am Ende des Jahres.
Richtig, das hast du schön gesagt. Muss ich mir merken. und ein Bonus, wie berechnet sich der?
Durch die Leistung des gesamten Unternehmens und wie viel du dazu beigetragen, also wie viel Prozent du dazu beigetragen hast oder wie viel dir zustehen.
Was du beschreibst, sind auch wieder entsprechende Parameter, ne? Parameter, die einerseits die Company Overall Performance angeht, da gibt es sogenannte, hast du den Begriff der KPIs, der sagt dir wahrscheinlich was. Und danach wird das dann unter anderem bewertet und dann hast du auch nochmal persönliche Ziele. So, und wenn all diese Ziele zustande kommen, dann kannst du gegebenenfalls von diesem Bonus, der auch wiederum ein Ziel ist, also ich mache dir jetzt mal das Leben schön, dein Jahresgehalt beträgt 120.000 Euro. Mhm. Dein Bonusziel beträgt auch 120.000 Euro. Nur mit dem Unterschied, dass du diesen Bonus nur dann ausgezahlt bekommst, wenn du entsprechende Ziele erreicht hast. Das ist der Nachteil.
Dein Gehalt. Das ist der Nachteil für meine Arbeitsstunden pro Woche, die werden nämlich steigen.
Wenn du so willst, der Nachteil ist, dass du den Bonus im dümmsten Falle gar nicht bekommst. Wenn die Performance nicht gestimmt hat, unter anderem auch die Company Performance, wofür du ja nur bedingt was kannst. Nur wenn du schon alleine die Verhältnismäßigkeit siehst, 120 zu 120, dann ist dein Bonbon, weil du das ja auf einmal dann ausbezahlt bekommst, eine ganze Torte.
Ich möchte dieses Bonbon unbedingt haben. Ja.
So, weißt du, was der bestbezahlte Manager im Jahr 2021 verdient hat?
Nein, aber du weißt es sicherlich.
Man kann das googeln, so ungefähr.
Ja, das kann ich jetzt googeln, aber...
Der Typ war sogar mal mein Chef für 24 Stunden.
Mhm. Name.
Der heißt David Zaslav und der ist der CEO von, heute nennt sich das Warner Media Discovery.
Ja, die haben doch mega viele Leute gekündigt, Warner Bros.
Stimmt, das ist ja auch eine der Methoden, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Leute, also am Ende des Jahres wollte ich mir eigentlich noch meinen dritten Porsche kaufen, deswegen muss ich leider vier Leute von euch entlassen.
Ja, exakt.
Tut mir echt leid, aber...
Im Falle von David Zaslav ist es dann, glaube ich, eine ganze Jahresproduktion von Porsche, weil der hat, glaube ich, im 2021 hat er 240 Millionen Dollar verdient im Jahr. Das weiß ich. So, wie kommen solche verrückten Summen zustande? Weil sein Jahresgehalt ist gar nicht so spektakulär. Mhm. Da gibt es nämlich eine dritte Komponente. Und dann wird es kein Bonbon, sondern dann wird es eine ganze Tüte von Bonbons. Und das sind sogenannte Aktienprogramme. Es gibt auch einen Begriff wie sogenannte Phantomaktien, Phantom Shares, Share Options. Mhm. Also auf gut Deutsch, wenn es sich um gelistete Companies handelt, also börsennotierte Firmen,
ja,
dann ist ja einer dieser KPIs von börsengelisteten Firmen unter anderem der Börsenkurs. Was ist dieses Unternehmen wert? Mhm. Und im Allgemeinen schiebt man dem CEO eine Verantwortung zu, dass er für diesen Wert des Unternehmens ganz erheblich was beigetragen hat, im Positiven wie auch im Negativen. Mhm. Wenn diese Aktienprogramme dann fällig werden, also stell dir vor, du bekommst an dem Unternehmen XY plötzlich 10.000 Aktien. Die bekommst du zugeteilt.
Ich würde die 10.000 Aktien nehmen, egal welches Unternehmen, ich habe ja nichts dafür getan. Wenn es jetzt Warner Media Discovery wäre, dann würde ich es nehmen. So ist es nicht.
Dann würdest du es nehmen. Wenn es BMW wäre, würdest du es aber auch nehmen.
Und
Porsche Aktie hat sich auch ganz gut entwickelt.
Porsche Aktie hat sich super entwickelt.
Ja,
leider habe ich keine Porsche Aktie.
Ja.
Sehr traurig.
Ja, was du aber hier auch wiederum beschreibst, ist, dass insbesondere in Deutschland vielen Deutschen diese Kapitalmärkte nichts sagen und dass sie davon keine Ahnung haben zu glauben und dass sie damit nichts zu tun haben wollen. Es gibt nur eine kleine Minderheit von Deutschen überhaupt besitzen Aktien.
Es werden immer mehr, zumindest.
Ja, aber das
vor allem
ist
meiner Generation.
Also es ist aber wirklich in einem sehr überschaubaren Maßgabe. Jetzt stell dir vor, du wärst dann also so ein Porsche-Supermanager.
Ja, Oliver Blume.
Lässt es hier auch von Porsche und von VW.
Und von VW. So, ja, warum eigentlich nicht?
Ja, warum
auch warum, nicht? Warum eigentlich nicht?
Ich kann dich übrigens beruhigen, Oliver Blume ist nicht Single, also von daher.
Ja, ich weiß.
Sehr schön, darauf wollte ich aber gar nicht eigentlich eingehen, sondern ich wollte dir beschreiben, dass es diese dritte Komponente gibt.
Ja.
Und wenn du dir dann mal in der Wichtigkeit, was die absolute Summe angeht, dir anschaust, was hat welche Bewertung, dann ist das Gehalt tatsächlich die kleinste Komponente geworden. Der Bonus ist eine, wie du das so schön nennst, ein Bonbon, das du gerne hättest und wird plötzlich relevant und relevanter. Und das, was man dann an Aktienprogrammen angeht oder an quasi Unternehmensbeteiligung, es gibt bei Bertelsmann hat man das Genussscheine genannt. Also dieses Modell als solches das ist nicht besonders jung, das ist nicht neu.
Ja.
Das ist aber das, was, wenn man jetzt mal von richtig Geld verdienen redet, richtig Geld halt heißt in dem Sinne, das sind diese ominösen siebenstelligen bis achtstelligen, ja, und im Falle von David Sessler sogar neunstellig.
Das ist auch das, worüber ich mit dir reden will. Ich will nicht mit dir reden, wie ich ein Juniorgehalt verhandle und am Ende 40.000 bekomme. Also das kommt mir hier nicht in die Tüte. Wir sprechen hier über Big, Big Girl Money. Weißt du, ich will über Big Girl Money sprechen. Aha. Alles andere, das ist mir einfach zu langweilig.
Okay, gut. Wenn du über...
Übrigens 17,1% der Deutschen hatten 2021 Aktien.
70,1?
Nein, 17,1.
Ich wollte gerade sagen, weil ich kenne nämlich eine Zahl, die liegt bei noch nicht mal mehr, also über 80% der Deutschen haben keine Aktien.
Ja, genau.
Ja, damit siehst du, wie also quasi die Mehrheit der Deutschen an diesen Märkten nicht teil hat und deswegen auch mit wahrscheinlich mehr oder weniger Stirnrunzeln darüber nachdenkt, was sind das für seltsame Summen, die man da so verdient. Und das ist alles irgendwo im Reich von Utopia anzusiedeln. Und das ist aber doch nicht so sehr utopisch.
Bitte Handelsblatt lesen.
Okay, wow, die werden sich jetzt freuen. Also, wie war das nochmal? Big Girl, was?
Big Girl Money.
Big Girl Money, musstet ihr merken, weil das ist echt ein toller Begriff.
Danke. Eigentlich sagt man ja Big Boy Money, aber ich sage ja Big
Girl
Money.
Ja, deswegen finde ich es ja umso besser. Ja. Merkte das und wenn du sowas verhandeln willst oder wenn du in so ein Cluster kommst, dann jenseits der Meditation, die du vielleicht vorher in das Gespräch setzt, dann beginnt es wirklich dahingehend zu gucken, in welchem Unternehmen will ich eigentlich arbeiten.
Das habe ich im besten Fall davor schon geklärt.
So, also, welches Unternehmen ist denn überhaupt in der Lage, aufgrund seiner Umsatzentwicklung und sowas zu tun.
Also ich würde sagen, das Sanitätshaus um die Ecke, das würde mich schon interessieren, wenn ich auf Bigger Money gehe.
Genau, wenn du selber Eigentümerin des Sanitätshaus bist und gleichzeitig den Wachstumskurs verfolgst, das ist ja diese Geschichte der Startups, die dann sich in Unicorns verändern und entwickeln und dann plötzlich eine Milliardenbewertung haben und dann ist dann plötzlich der 27. Eigentümer Milliardär. Die Geschichte gibt es ja auch, wird gerne erzählt. Die anderen 10.000, die zwischendurch pleite gemacht haben, die Geschichte kennen wir natürlich nicht.
Ja, alle denken, alle, die ein Startup gründen oder jeder, der in seinem Umfeld jemanden hat, der ein Startup gegründet hat, denken, boah, jetzt.
Aber
jetzt
wenn du
geht's
so,
halt ab, ne?
Aber um in das Startup zu gehen, wenn du so etwas von vornherein auf dem Radar hast, dann denkst du an das, wenn du Gesellschafterverträge gestaltest. Wenn du deine Anteile dementsprechend gestaltest, dann denkst du an sowas, man nennt das dann Exit-Klauseln oder entsprechende Shared Options, dann hast du das von vornherein auf dem Radar. Und deswegen, wenn du Big Girl Money mal als Begriff nehmen möchtest, dann in der Tat schreib dir mal auf, was es alles für Komponenten gibt, die relevant sind oder deiner Meinung nach relevant sein könnten. Ab einem gewissen Punkt übrigens verwendet man dann auch Anwälte, die sowas verhandeln, weil da immer mehr Klauseln mit ins Spiel kommen. Das wird also dann ein bisschen komplizierter und ein bisschen komplexer, wann was, wat, wie ausbezahlt wird, wann was, wie nicht ausbezahlt wird.
Wir haben ja in unserem Netzwerk eine sehr gute Anwältin aus Amsterdam,
ja.
Oder? Die könnte ich dann...
Wir haben in unserem Netzwerk mehrere gute Anwälte und Anwältinnen. Die sind dann also auch, was Gehaltsverhandlungen angeht, ab einem gewissen Punkt durchaus hilfreich. Übrigens im unangenehmen Fall von Abfindungsverhandlungen sind sie auch recht hilfreich. Aber du merkst, es geht sowohl als auch geht's um Geld. Und in der Tat, ab welchem Punkt erreicht man ein Level, dass man sagt, das ist jetzt okay? Und ab welchem Punkt erreicht man ein Level, wo man anfängt, sich zu streiten? Oder sich möglicherweise auch derart in die Wolle kriegt, dass man sich nicht einigen kann.
Denkst du, Streit, wenn man anfängt zu streiten bei einer Gehaltsverhandlung, ist automatisch negativ für die Seite des Arbeitnehmers?
Nein, das denke ich nicht. Aber ich denke, dass viele Arbeitnehmer davor Angst haben oder glauben, dass es so ist. Es ist letztendlich ein, heutzutage vielleicht noch viel mehr als früher, ein gleichberechtigtes Ringen. Man merkt ganz schnell, ob jemand unvernünftig ist oder dumm oder ignorant.
Entschuldigung, Sie sind leider echt dumm, deswegen möchten wir Sie doch nicht einstellen.
Ja. Oder nach dem Motto, es tut uns wahnsinnig leid, aber Sie haben hier vielleicht dann doch ein bisschen utopische Forderungen.
Was ist, wenn du jetzt reingehen würdest? Also da würde ich jemand für dumm halten? Oder sagen wir mal, du verhandelst das Gehalt mit dem zukünftigen, whatever, CEO. Und der sagt dir einfach so eine total lächerliche Summe von irgendwie 80.000 oder so. Mhm. Was würdest du dir da denken? Ja.
Wirklich. Also 80.000 wäre in dem Fall für eine CEO-Position ja ein bisschen wenig.
Ja, eben.
Dann würde ich mich schwer wundern, ob ich überhaupt mit der richtigen Person rede.
Genau. Ja. Das ist auch falsch.
Was ich aber oft festgestellt habe, ist, dass sich Frauen mit viel weniger Geld zufrieden geben in ihren Gehaltsverhandlungen als Männer. Einer der Gründe, wenn ich dann gefragt habe, woran liegt das, kommt dann also sehr gerne, Geld ist mir nicht so wichtig.
Bullshit.
Ich sag nur, was ich so zu hören bekommen habe, und ich finde deine Einstellung großartig diesbezüglich.
Danke, Wolfram.
Das andere ist, mir ist es wichtig, was ich hier tue. Also mein persönliches Glück hängt viel mehr von der entsprechenden Umgebung ab und weniger von dem, was ich dann absolut verdiene.
Okay, das ist ja auch wichtig. Also es ist mir auch wichtig, dass es mir Spaß macht. Es ist mir wichtig, dass ich irgendwie meinem Job aufgehe, dass ich, egal was es ist, irgendwie stolz auf mich sein kann am Ende des Tages, auch wenn es Kleinigkeiten sind und das Unternehmen bereichern kann.
So, und wenn du jetzt
das... aber trotzdem muss ich ja meine Miete zahlen, besonders hier in München. Mhm. Und ich will auch mal essen gehen. Und ich will auch mal nicht auf mein Konto schauen, wenn ich abends weggehe.
Das ist eine andere Frage, die ich gerne gestellt habe. Was soll das eigentlich geben, wenn es fertig ist?
Ja.
Und dann gibt es manchmal so Kopfschütteln. Was meint er damit jetzt? Aber das zielt genau darauf ab, was willst du eigentlich mit deinem Geld machen? Was ist für dich denn überhaupt viel Geld? Und auf der anderen Seite, was bist du bereit an persönlichem Einsatz zu bringen? Wir haben ja diese berühmt-berüchtigte Work-Life-Balance-Formel heute überall. Und damit einhergehend klingt das für mich immer so, also Work ist echt furchtbar und Life ist echt schön. Und ich muss halt möglichst wenig Work und möglichst viel Life. Ne? Ja.
Life is life. Na, 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 na.
Ja, das Lied war schon zu meiner Zeit aktuell, hat sich aber offensichtlich nicht in die Langeweile verabschiedet. So, also diese seltsame Balance, musst du für dich dann halt in der Tat so definieren, dass du sagst, so, ich bin bereit und ich will vielleicht auch das Ganze nicht nur als Arbeit betrachten, sondern es macht mir sogar Spaß.
Ja, das ist für mich total wichtig. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die einfach Jura oder einfach BWL, obwohl Jura wirklich, da musst du wirklich diszipliniert sein, aber die Berufe studieren oder die Studiengänge studieren, bei denen man einfach am Ende des Tages Positionen kriegen kann, mit denen man viel Money macht. Mhm. Ich finde es einerseits bewundernswert, wenn man sich da wirklich so reinsteigern kann. Andererseits finde ich es auch ein bisschen schade, weil ich bin mir sicher, dass wenn man auf was wirklich Bock hat und Leidenschaft aufbringt und Zeit, dann wird daraus auch viel Geld.
Ganz bestimmt.
Ja.
Wenn du dich bei diesen Gehaltsverhandlungen an diesen zwei Grundsätzen orientierst, du kennst diesen Spruch von mir, know your people.
Know your people, know your business and know your numbers.
Know your numbers. So. Und das ist vielleicht die kürzeste und die beste Überschrift, um das zu beschreiben.
Ja.
Know your people heißt unter anderem in dem Fall auch, dass du Bescheid weißt, mit wem habe ich es eigentlich auf der anderen Seite zu tun?
Ja.
Wer ist das? Von mir aus, was verdient denn der eigentlich? Und warum? Und in welcher
Position? Und seit wann? Und was hat er davon verdient?
Und in welcher Position oder Positionierung befindet sich das Ganze? Und dann wiederum in Bezug auf Know Your Numbers, haben wir schon gesagt, das ominöse EBITDA ist immer hilfreich, wenn man das von seiner Company kennt. Und wenn man sich dann auch noch Jahresumsatzentwicklungen anschaut, dann entdeckt man die Möglichkeiten sogar, dass das Unternehmen entweder eins ist, das einen Wachstumskurs hat, ist immer gut, einen Konsolidierungskurs hat, manchmal weniger gut, aber gut vielleicht fürs Unternehmen, oder noch viel besser, es wird verkauft. So, wenn ein Unternehmen verkauft wird, passiert ja jeden Tag, dann schieben ja viele Leute leichte Panik. Uwaha, was bedeutet das für mich?
Uwaha.
Da gibt es auch ein interessantes Instrument, das Unternehmen einsetzen, weil sie wissen, dass du dir Gedanken machst, was wird aus mir. Hast du den Begriff der Halteprämien schon mal gehört?
Mhm.
Ja? Hast du schon mal einen gezahlt bekommen?
Ist das eine Fun-Frage? Nein. Nee, ich hab leider noch keine Halteprämie gezahlt bekommen.
Mhm.
Aber ich habe den Begriff schon mal gehört.
Mhm.
Und kann mir auch natürlich vorstellen, was es bedeutet. Und zwar, please stay.
Mhm.
Und dafür kriegst du Geld.
Ja, also einfach nur, dass du bleibst.
Ja. Ja, es macht ja auch Sinn. Vor allem, wenn man weiß, dass es sowas gibt, dann verlangt man das auch. Wenn mir mein Unternehmen keine Halteprämie vorschlägt, dann werde ich da auch nicht bleiben.
Ja, wenn es dir keine vorschlägt, dann könntest du, wenn du jetzt ketzerisch denkst, unter anderem daraus schließen, die wollen sowieso nicht, dass ich bleibe. Die sind sogar ganz froh, dass sie mich los sind.
Ja, das glaube ich jetzt nicht.
Das könnte man im ketzerischen Sinne sich ausdenken. Bedeutet praktisch übrigens, dass zwei Haltungsformen dann entstehen. Die eine ist, ich bleibe hier so lange, bis man mich rausschmeißt, weil dann will ich eine Abfindung.
Ach, auch gut.
Ja, Abfindung. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Abfindung, dann...
Alte Prämien, Abfindungen.
Lege ich mal die Füße hoch auf den Malediven für 2 Monate.
Das kommt wieder bei dir.
Also ja, du weißt, ich war noch nie auf den Malediven und das ist auf jeden Fall mein Traum.
Ja, okay, gut.
Mal davon abgesehen, weil ich immer hier auf diesen wunderschönen Kuli schaue, auf dem der Nautilus draufsteht. Und
ja.
Kein Kommentar, kein weiteres Kommentar.
Kein weiterer Kommentar, naja gut. Also es ist kein U-Boot, das ist richtig.
Der Nautilus ist kein U-Boot und Spoiler, es hat was mit den Malediven zu tun.
Ja, gut. Eines Tages wünsche ich uns beiden, dass du da mal bist, weil dann bist du in dem Punkt dann entweder total entspannt und sagst, schön, dass ich da mal war. Oder aber du bist total angefixt und sagst, super, da muss ich wieder hin. Es ist aber in beiden Fällen besser als das, was dich jetzt gerade umtreibt, nach dem Motto,
ich war noch nie da
und das müssen wir dann halt mal ändern. Gut, also.
Achso, fassen wir doch mal zusammen. Wir haben hier diesen Spruch, der aus 3 Komponenten besteht, den ich mir täglich anhören darf. Know your people. Wolfram, bitte.
Das heißt, dass du nicht nur die Leute im Unternehmen kennst, sondern übrigens auch die Leute drumherum. Das heißt nicht unbedingt nur, dass es deine Branche ist, sondern weit darüber hinaus. Und das bedeutet im Zweifelsfalle, dass du eine gewisse Intelligence hattest und hast im Hinblick darauf, dass du nicht nur um das Inhaltliche Bescheid weißt, sondern um das Persönliche.
Know your business.
Gut, you know your business ist in der Tat so, dass es nicht nur so ist, dass du die Abteilung, in der du bist, einigermaßen durchblickst, was sie tut, sondern dass du auch weißt, was alle anderen Bereiche tun. Soweit es irgendwie möglich ist, eben diesen 360-Grad-Blickwinkel zu haben. Und das wiederum bezieht sich nicht nur auf dein Business im Sinne von in dem Unternehmen, in dem du selber bist. Das heißt auch, dass du weißt, dass es Wettbewerber gibt. Im Idealfall weißt du, wie die heißen und was die machen. Manchmal weißt du vielleicht sogar, wieso die besser aus deiner Sicht performen als dein eigener Laden. Du merkst, das kann man unendlich weit treiben.
Ja. Und zuletzt, know your numbers. Und das ist, glaube ich, selbsterklärend.
Ja, mit Numbers haben viele das Problem, dass sie meinen, bestimmte Dinge gingen sie gar nichts an. Also nach dem Motto, was interessiert mich das jetzt, was das Unternehmen für ein EBITDA oder für einen Jahresumsatz hat? Das ist mir viel zu weit weg. Da soll sich der CEO oder von mir aus die da oben beschäftigen. Was interessiert mich das?
Also ganz nach unserer 2. Folge neugierig sein.
Richtig. Und vor allem auch nicht zu glauben, dass einen das nicht was angehen würde. Denn es hat einen unmittelbaren Impact für dein tägliches Leben, auch wenn du den nicht jeden Tag siehst oder spürst.
Mhm.
Und dann auch nicht das Gefühl haben, jetzt nehme ich meinetwegen ein sehr großes Unternehmen. Nimm dir Siemens oder BMW mit zigtausenden von Mitarbeitern, wo du dich dann fragst, was kann ich da schon oder was bedeutet das schon? Doch, es bedeutet, und je mehr du darüber weißt und je mehr du dich dafür interessierst, unabhängig davon, dass du es nicht machen musst, umso aufgeklärter gehst du eigentlich durch deinen Laden, in dem du arbeitest.
Ja, du verstehst eigentlich alles besser. Fühlt sich auch besser an.
Richtig, also normalerweise fühlt man sich ja wohler, wenn man diese Aufklärung hat und nicht dieses unsichere Gefühl hat, A, weiß ich nicht, was die da oben machen, B, sind das eh alles Verbrecher, weil sie viel zu viel Geld verdienen und offensichtlich viel zu wenig dafür leisten und ich mir das ohnehin gar nicht mehr vorstellen kann, was da eigentlich passiert. Die Frage, die mir übrigens als Geschäftsführer am meisten gestellt worden ist, war immer die, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und wenn sich dann einer mal ganz doll getraut hat, war immer, was verdienst denn du jetzt eigentlich?
Ja, da ich kenne nicht viele Leute, die dich das gefragt hätten. Ich kenne generell, zumindest ohne das jetzt so zu pauschalisieren, wenige Freundinnen, die sich sowas trauen. Hm. Wenn dann Freunde.
Ja, ach ja.
Und wie gesagt, ich meine das jetzt nicht pauschalisierend, weil ich bin auch in meinem Beispiel quasi Freunde und nicht Freundin. Ja. Aber es ist schon, man merkt es schon noch, diese gesellschaftliche oder diese Ausrichtung, die in unserer Gesellschaft herrscht.
Das ist eine sehr deutsche Haltung. Also ich habe sie zumindest als sehr deutsch gelernt.
Ja.
Wir sagen ja im Englischen so schön, let's talk about money. Und eine, one of my favorite question is, so how much did you make? So, und jetzt fängst du an rumzueiern. A, ist die Frage unverschämt, B, geht dich's nicht an. Und C, im schlimmsten Falle, oh Gott, habe ich viel zu wenig verdient und der andere wahrscheinlich doppelt so viel wie ich.
Aber ich habe das Gefühl, dass die Deutschen auch durch diesen Stereotyp Geiz, den ich auch schon oft erlebt habe, so wenig über Geld sprechen möchten.
Ja, und dann, wenn du dann Geld verdienst, ist ja noch doller, was machst du denn dann damit?
Also ich wüsste genau, was ich damit mache.
Ja, also, jenseits der ominösen Reise auf die Malediven, was machst du denn noch?
Ja, auch anlegen. Ich will das ja nicht verlieren, ich will das ja nur vermehren. Es kann sein, dass ich werde damit verschiedene Sachen machen. Also ich werde es natürlich investieren, zum Beispiel in Aktien. Ich werde auch einen Teil sparen. Und ich werde es entweder in Immobilien packen oder in eine Firma, also außerhalb jetzt von Aktien. Und ich werde mir, also natürlich ein Auto kaufen.
Gut, aber das ist ein ganz entscheidender Faktor.
Aber dieses Auto, ich werde ja auch kein Auto kaufen, das total an Wert verliert, sondern ich kaufe natürlich.
Ich will es gar nicht wissen, was du für ein Auto kaufst. Aber du beschreibst diese dritte Komponente, die beiden ersten Komponenten, die sind ja nahezu bilderbuchartig.
0815.
Die sind ja bilderbuchartig.
Ich komme aus Baden-Württemberg.
Ja, okay. So, also schön, dann sparst du
Schafe,
halt. Ne?
Schafe, Häuser, Baum.
Ja, genau, ja. Dann bist du ein Sparweltfuchs oder ein Sparfuchs.
Ich bin absolut kein Sparfuchs, wie du weißt.
Ja, aber wenn du aus Baden-Württemberg kommst und dem Vorurteil der Baden-Württemberger entsprichst, dann sparst du natürlich. Ne?
Da kommt wieder die Russin raus.
Okay, gut, da kommt dann das Bandit. Dann spart. Gut, aber das ist ja das, was wiederum immer in diesem Zusammenhang mit diesem Geldverdienen steht. Was machst du eigentlich mit diesem Geld? Also auch gerade, nehmen wir mal an, du erreichst den Punkt und ich wünsche sehr, dass du diesen Punkt erreichst, dass du mehr Geld verdienst, als du ausgeben kannst. Nicht, dass du nicht mit Gewalt das Geld zum Fenster rausschmeißt, aber du wirst den Punkt erreichen, in dem dein monatliches Einkommen, dein Jahreseinkommen idealerweise einen Punkt überschreitet, als dass du nicht nur das Geld automatisch übrig hast, weil du mit deinem üblichen Lebensstandard, der dann von mir aus auch so nett ist, wie er ist, dennoch dir erlaubt, oder du stellst einfach fest, du verdienst mehr Geld, als du brauchst. Man kann es ja simpel nehmen. Ein Bundesliga-Fußballer, der jetzt pro Monat 1 Million verdient, die gibt es ja, werden im Zweifelsfalle nicht in der Lage sein, diese Million da jeden Monat rauszuhauen.
Soll ich mir was sagen? Mein Opa hat mir mein ganzes Leben lang gesagt, ich soll einen Fußballspieler heiraten. Und ich habe ihm mein ganzes Leben gesagt, es ist das Letzte, was ich machen werde.
Das ist ja dein Opa, interessant, okay.
Die haben immer viel Geld, ja. I don't fucking care.
Ja, und dann hat er halt im Grunde
trotzdem genommen, Fußballspieler.
Ja, aber dann hat er ja im Grunde genommen diesen furchtbaren Shortcut beschrieben, nach dem Motto, die Frau heiratet halt einen reichen Mann und der hat dann quasi das ganze Gehaltsverhandlungsthema dahingehend verändert oder geändert, dass du dann entweder dazu gezwungen wirst, einen furchtbaren Ehevertrag zu unterschreiben oder eben keinen furchtbaren Ehevertrag unterschreibst. Aber das ganze Thema eben...
Kein Fan von Ehevertrag.
Wollte gerade sagen, aber das ganze Thema von wegen on the job, dann machen wir natürlich jetzt ein wesentlich größeres Fass auf, aber trotzdem, dieses Thema Gehaltsverhandlung als solches ist ja ein ganz essentieller Faktor für deinen beruflichen Erfolg. Ich kenne leider Gottes viel zu viele, die sich von Anfang an in ihren Gehaltsverhandlungen unter Wert verkauft haben.
Ich auch.
Und bis heute eigentlich unter Wert verkaufen. Und unter anderem deswegen, weil sie gar nicht wissen, was sie wert sind.
Und ich glaube, das liegt erstens daran, dass sie es nicht wissen. Und zweitens daran, dass oft nochmals kommt man auch mit dem Argument, ja, ich möchte aber noch so und so viele Jahre in diesem Unternehmen bleiben, bis ich wechsle. Ja, was bringt es dir denn?
Hast du schön beschrieben.
Ich höre das so oft, wir sind nicht, also ich rede jetzt auch manchmal so, als wäre ich irgendwie schon 60 oder so, aber ich sage es einfach mal so, wie ich es denke. Wir sind nicht mehr in der Zeit, in der man irgendwie 10 Jahre im Unternehmen bleiben muss. Das ist absolut normal, wenn man nach 2 Jahren wechselt. Vor allem am Anfang.
Das hast du also sehr richtig Girls, beschrieben, ja.
Ihr braucht Big Girl Money und nicht Small Girl Energy im Unternehmen sitzen, euch abschuften für 38.000 Euro im Jahr.
Ja.
Nein, nein, nein.
Ja, hast du einen wunderbaren Appell oder hast du eine wunderbare Formel gefunden? Weil eben in der Tat, auch aus meiner Beobachtung, gibt es zu viele, die diesem Modell entsprechen. Und vielleicht, wenn sie ein wenig mehr von dem anwenden, was du da jetzt gerade beschrieben hast, sich ganz bestimmt diese Entwicklung, zumindest gehaltstechnisch gesehen, in die andere Richtung oder in eine andere Richtung umgibt. Und du betonst es ja jetzt in Bezug auf die Stadt München, dass das hier alles so teuer ist.
Aber wenn man hier bleiben will,
ja.
ich weiß auch, dass es hier teuer ist und ich weiß, okay, wenn ich jetzt in eine andere Stadt ziehen würde, würde ich sicherlich mehr Geld ausgeben können, hätte eine größere Wohnung mit dem gleichen Geld am Ende des Monats, mit den gleichen Ausgaben am Ende des Monats. Aber ich möchte hier bleiben, weil erstens gefällt es mir hier und hier sind auch Leute, die hier bleiben, weil es ihnen gefällt und deshalb machen sie auch was dafür. Ich brauche mich hier nicht beschweren, die ganze Zeit, oh, München ist alles so teuer und hier und da und bli und blub und blab. Und dann am Ende in der Gehaltsverhandlung sitzen und sagen, ja, okay, das passt schon so.
Ich verdiene jetzt Euro.
Die nächsten 5 Jahre auch nochmal irgendwie, dann verdiene ich halt 39.500 Euro. Nein, immer dran denken. Ich fühle mich echt manchmal, also ich bin ja ein kleiner Klugscheißer, ne? Aber immer dran denken, wir wollen nicht weniger ausgeben, wir wollen mehr verdienen.
Das hast du auch sehr schön beschrieben. Ich sehe schon, du bist heute in diese romantische Schneeschnei-Kaminfeuer-Stimmung. Lässt dich zu Höchstform auflaufen.
Ja, nee, weil ich finde es immer total traurig, wenn ich. Ich rede ja mit meinen Freunden oder generell auch Bekannten ständig über solche Themen, weil ich das total interessant finde und ich will mich da auch immer weiterentwickeln, weil ich habe das Gefühl, dass es total unterschätzt wird, wie viel Impact es auf dein Leben hat, wie du beruflich stehst und auch wie du beruflich für dich einstehen kannst. Wenn du beruflich nicht für dich einstehen kannst, kannst du auch im privaten Umfeld nicht für dich einstehen. Weiß nicht, dein Freund behandelt dich scheiße. Ja, du kannst nicht für dich einstehen, weil du kannst ja nirgendwo sonst auch nicht für dich einstehen. Du lässt dann immer mehr mit dir machen. Ich habe das Gefühl, das entwickelt sich zu einem Teufelskreis.
Mhm.
Und deswegen rede ich halt gerne darüber und möchte immer gerade den Mädels sagen, Leute jetzt, oder Girls, jetzt steht mal auf und fangt mal an, euch gut zu fühlen. Ihr wisst gar nicht, wie geil das ist, wenn ihr da steht und dann für euch einsteht und die Leute euch dann nicht runtermachen werden, weil sie genau merken, dass ihr euch selber wirklich so fühlt und dass ihr euch selber für wirklich so viel wert findet. Und dann wird alles andere auch besser. Das ist wirklich so. Es ist dann, alles ändert sich dadurch.
Wunderbar. Also, du läufst zu großer Form auf. Ich kann das alles nur unterstreichen oder bestätigen. Und von daher solltest du dann vielleicht mal so eine Art Handbuch basteln. How to negotiate.
Ich schreibe jetzt erstmal meine juicy Bücher fertig.
Okay. Das ist dann ein anderes Thema. Interessant übrigens wird es für dich dann sein, wenn du dich dann demnächst mal in eine von mir aus ernstzunehmende Festanstellung begibst, wenn du das denn anstrebst. Denn theoretisch ist das ja alles leicht gesagt, praktisch ist es nicht ganz so leicht gemacht.
Mhm.
Auch da hilft Erfahrung und auch da kommt man meistens nicht um eine negative Erfahrung herum, um daraus umso mehr gelernt zu haben. Ich halte also fest, du bist dann im Aktienprogrammen und den Phantom Share Programs absolut fit und kannst
dann. Ich werde dich trotzdem davor nochmal anrufen und heulen. Aber
kannst,
ja, bin ich generell schon.
Kannst entsprechend Vorträge halten und ansonsten genauso, wie du es beschrieben hast, genauso machen.
Know your people, know your business, know your numbers und bitte glaub doch nicht selber.
Amen.
Amen.